Pastuschka, wissen Sie, wie das heißt, wenn man Kandidaten zur Stadtratswahl einlädt auf sogenannte Podiumsdiskussionen und die dann befragt werden von allen möglichen Gruppen, Vereinen, Initiativen, wie das heißt?
Podiumsdiskussion?
Ja, schon in der Öffentlichkeit, also offiziell, aber so intern?
Streitgespräche?
Nein.
Miteinander treffen?
Ja, reden. Reden. Kandidatengrillen heißt das. Aber das sind jetzt nicht die Grillen gemeint, die man auch essen kann, sondern die Kandidaten werden gegrillt, weil die immer die gleichen Fragen bekommen und sie werden gelöchert und sollen sich ja für alles einsetzen. Was wir heute machen, ist das Gegenteil. Heute wird es eine meditative Veranstaltung, weil wir über das Imkern reden. Das hat ja auch was Meditatives. Was hat das Imkern oder was haben die Bienen eigentlich mit Stadtpolitik zu tun? Das werden wir vier Menschen fragen. Und zwar freue ich mich, dass Julia Flörike da ist von der FDP. Sie tritt an, will im Stadtrat sitzen. Ludger Kann, Gieser von den Grünen, Matthias Bärwolf von den Linken und Jörg Kallenbach von der CDU. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Frau Julia Flörike, Sie wollen für die FDP in den Stadtrat, sind im richtigen Leben Stimmen- und Sprechtrainerin, haben also eigentlich einen schönen Job, wollen aber jetzt in den Stadtrat, weil wahrscheinlich wollen Sie den Herren beibringen, wie sie reden und den Damen vielleicht auch, aber sind auch seit kurzem Imkerin. Ja. Wieso sind Sie Imkerin geworden?
Ich bin mein ganzes Leben schon naturbegeistert und tierlieb. Und irgendwie sind mein Mann und ich mal da drauf gekommen, haben uns mal informiert und so kam der Stein ins Rollen und die Begeisterung wuchs und vor ein paar Wochen kam dann das erste Volk zu uns.
Das Volk kam zu Ihnen, das haben Sie geschenkt bekommen?
Nein, wir haben es abgekauft in Südthüringen, haben es morgens um 7 aus einem alten Imkerstand am Hang rausgeholt, mit dem Nachbarvolk noch zusammen und nach Erfurt gefahren.
Klingt begeistert und irgendwie trotzdem entspannt.
Ja, Entspannung ist eine gute Sache, wenn man sich den Bienen nähert, denn je unruhiger man ist, desto unruhiger werden die Bienen und dann kann es vielleicht wehtun.
Lassen wir uns mal über Ängste reden, denn viele Menschen haben ja vor Insekten Angst, auch die stechen ja, gerade die bösen Bienen, die stechen mich dann, die müssen wir dann wegwedeln und so weiter. Dabei sind ja die Bienen so verdammt wichtig, es ist das drittwichtigste Nutztier in Deutschland, das kann ich mir gar nicht vorstellen und Albert Einstein hat ja gesagt, wenn die Biene stirbt, dann hat die Menschheit noch 4 Jahre zu leben, auch schwer vorstellbar, beide Sachen, aber die Biene ist tatsächlich das drittwichtigste Nutztier in Deutschland. Können Sie uns das erklären, wieso das so ist?
Ja, das liegt an der Bestäubungsleistung. Viele unserer Kulturpflanzen, also das, was wir essen an Obst, aber auch Gemüse, wird hauptsächlich durch die Honigbiene bestäubt und teils auch durch Wildbienen und andere Insekten, Hummeln zum Beispiel. Aber das meiste macht die Honigbiene bei uns. Ein Beispiel kann ich Ihnen aus dem Kopf geben, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 100 Birnen, die geerntet werden, mit Honigbienen und wenn die Honigbienen nicht da wären, wären es nur 20 Birnen.
Oh, das ist ein Ding. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also damit ist die Biene das drittwichtigste Nutztier. Ja. Dann könnte man fragen, Herr Pastuschka, warum reden wir jetzt in Erfurt darüber? Das ist doch die Sache, die im Land stattfindet. Also ist doch Landwirtschaft, das ist doch nicht Erfurt, oder?
Das wäre jetzt auf jeden Fall meine Frage an Frau Flörige gewesen, denn Sie haben es aus Südthüringen geholt. Wer an Südthüringen denkt, denkt an Wald, an ewig nichts. Aber in Erfurt, wo stellt man so Bienenvölker auf? Haben Sie ein Anwesen am Rande der Stadt, oder?
Also wir haben es im Stadtrandgebiet stehen, in einem kleinen Obst- und Gemüsefeld mit ein paar Pflaumen und Kirschbäumchen. Der Kleinbauer freut sich auch unglaublich, dass wir rechtzeitig während der Pflaumenblüte da waren. Also die Bäume hängen jetzt auch wirklich voll mit kleinen Früchten. Und dennoch kann man auch in der Stadt auf Stadtbalkons, auf Dächern imkern, in Kleingärten. Und ich weiß es aus einer Ecke in der Innenstadt, direkt hinter der Predigerkirche, in einem Innenhof, da steht das ist eine Art Storchenschnabel, so als Gründeckung. Und wenn ich da bin, da ist alles voll mit Bienen, wenn das Wetter dementsprechend ist. Also es gibt ganz viele kleine Inseln in Erfurt, wo die Honigbienen sich auch in der Stadt was holen. Und damit haben sie natürlich viel mehr Angebot, Nahrungsangebot von der Vielfalt her, als wenn Sie jetzt direkt neben dem Rapsfeld stehen und den ganzen Raps anpflegen 3 Wochen lang.
Herr Kallenbach, haben Sie Angst vor Bienen oder vor Insekten, vor Stichen?
Vom Konto her habe ich schon Angst. Aber ich kann auch den Kopf einschalten und weiß, wenn ich da nervös werde, dann überträgt sich das auf die Insekten. Und also man muss Ruhe ausstrahlen, auch wenn es schwerfällt. Und das ist eine interessante Herausforderung, ne? Wie sich das so gegenseitig beeinflusst. Also relaxed herangehen und dann sind die Insekten meistens auch etwas entspannter.
Ruhe ausstrahlen jetzt auch im Wahlkampf sollte auch ein Motto sein. Schaffen Sie das oder regen Sie sich manchmal auf?
Nee, ganz schaffe ich das nicht. Also obwohl ich also nicht gerade ein besonders nervöser Mensch bin, aber ganz relaxed gehe ich nun auch nicht an den Wahlkampf ran. Das wäre ja, glaube ich, auch dann ein bisschen langweilig. Nee, ein bisschen regt mich das schon auf, das ist ein oder andere, aber Also sonst wird es auch keinen Spaß machen.
Ja.
Ne?
Dazu werden wir noch kommen. Wir werden nochmal also in einer guten halben Stunde auch über Kommunalpolitik reden, obwohl ja das, was wir reden, ja auch irgendwie Stadtentwicklung, Kommunalpolitik ist. Können Sie nachvollziehen, dass wir heute über das Imkern, über die Biene reden, mitten auf dem Höhepunkt des Kommunalwahlkampfs?
Ja, jedenfalls war das bisher nicht das hervorragendste Wahlkampfthema, will ich mal sagen. Ja? Das ist nicht so sehr aufgefallen bisher. Von daher ist es nicht so ganz natürlich, dass das jetzt heute das Thema ist. Aber es ist auch ein interessantes Thema und man muss auch mal Themen eben beackern, die nicht immer so im Vordergrund stehen, damit eben nicht so etwas in Vergessenheit gerät. Ja? Die natürlichen Grundlagen für Bienen müssen eben auch erhalten werden oder wieder geschaffen werden. Von daher ist das auch mal interessant.
Ist mal interessant und wir kriegen ja vielleicht noch die Kurve zur Kommunalpolitik. Wenn ich mir den Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zur Deklaration biologische Vielfalt in Kommunen anschaue, Herr Kanngießer von den Grünen, das ist ein Papier, das ist ja geduldig irgendwie und das klingt gut. Ich habe mir das durchgelesen, da dachte ich, Mensch, das ist toll. Ein paar Sachen sind auch schon umgesetzt, aber noch nicht alles. Hat das was mit den Bienen zu tun? Und nächste Frage, können Sie nachvollziehen, warum wir heute über Bienen reden, über das Imkern in Erfurt?
Ja, also aus meiner Sicht hat dieses Konzept für biologische Vielfalt in Erfurt auch sehr viel mit den Bienen zu tun. Unter anderem auch deshalb, weil wir Grünen damals noch einen Ergänzungsantrag gemacht haben und gesagt haben, die Stadtverwaltung soll ein Konzept zur Förderung der Artenvielfalt in städtischen Parks erarbeiten. Da ging es darum, dass es nicht nur reine Kurzrasenflächen geben soll, sondern Pi mal Daumen durch die städtischen Grünflächen und Parks bis zur Hälfte auch Langgras. Flächen, wo das Gras wachsen darf, was natürlich die Insekten fördert, letztlich auch die Wild- oder die Hausbienen. Und das
damit
war natürlich
das, damit, der es blühen kann, damit nicht bevor es blüht, irgendwie alles abgemäht
genau,
wird.
Genau, ansonsten kommt das ja gar nicht zur Samenreife und die Grasflächen verarmen. Und Parks haben natürlich auch die Aufgabe, dass Bevölkerung sich erholen kann. Deshalb muss man immer da so eine gute Mischung finden. Aber wenn es Langgrasflächen gibt, hat das ja auch einen Erholungswert. Menschen können sich daran erfreuen. Es fördert die Artenvielfalt, es kommen mehr Vögel, es kommen mehr Insekten und das ist eine Bereicherung. Von daher hat dieses Konzept auch ganz direkt was mit Bienenförderung zu tun. Allerdings war die Umsetzung, dieser Antrag hat eine Mehrheit bekommen. Das war damals mein erster, sage ich mal, Erfolg.
Als Stadtrat?
Als Stadtrat, ja. Ich war auch Nachrücker gewesen. Ich bin erst 4 Jahre jetzt im Stadtrat. Allerdings, die Stadtverwaltung hat dann erst mal 1,5 Jahre gar nichts gemacht und ich musste dann erst nachfragen und es hat viel Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gebraucht, ehe die Stadtverwaltung dann ein, na ich sag mal, ein bisschen rudimentäres Konzept vorgelegt hat. Inzwischen sind die Langgrasflächen auf 32% gesteigert, allerdings weniger in Parks, sondern so die anderen Grünflächen wie Straßenbegleitgrün und sowas, ja. Und im Südpark zum Beispiel, wenn man da jetzt aktuell durchgeht, sieht man einige Flächen. Das ist der einzige Park, wo die Stadtverwaltung gesagt hat, okay, einen Park müssen wir ja mit reinnehmen. Ne?
Nun könnte man sagen, was geht uns das jetzt an? Wir haben in Erfurt ganz andere Probleme. Wir wollen über die Begegnungszone sprechen, über den öffentlichen Personennahverkehr, der vielleicht ticketfrei wird oder nicht. Es geht um neue Parkhäuser, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Wirtschaftsförderung, es geht um Kita-Plätze. Herr Bärwolf, und jetzt reden wir hier über das Imkern. Warum sind Sie überhaupt hierher gekommen?
Na, zum einen, weil ich gerne mal ein Honigbrötchen esse.
Ach so.
Mir das entgehen lassen wollte. Nein, zum anderen, weil wir, glaube ich, uns auf den Weg machen müssen. Und das haben wir als Linke, glaube ich, ganz deutlich auch in unserem Wahlprogramm auch ausformuliert, dass wir einen sozialökologischen Umbau brauchen. Ne? Wir brauchen
einen sozialökologischen Umbau?
Wir brauchen einen sozialökologischen Umbau. Wir brauchen viel mehr Ökologie, viel mehr ökologische Vielfalt und müssen das verknüpfen auch mit sozialer Gerechtigkeit. Und da ist natürlich die Biene eine ganz wichtige, hat eine ganz wichtige Funktion, das wurde schon angesprochen. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir das hin, der Biene in der Stadt mehr Platz zu schaffen und auch, es geht ja auch nicht nur um die Stadt, es geht ja auch um die umliegende Landwirtschaft zum Beispiel. Ne? Also es ist ja ganz erstaunlich, die Biene hat ja in der Stadt allerlei Angebote und viel Vielfalt. Draußen auf dem Land ist das eher schwierig. Das ist eigentlich das Bittere. Ne? Wir haben ja im Landtag...
Wegen der industriellen Landwirtschaft oder
ja,
warum?
Ja, na freilich. Meine, gucken Sie sich mal an, was wir für riesengroße Schläge haben. Da sind überall nur Marktfrüchte drauf. Mais, Raps, Weizen. Dann hört es schon auf. Ein bisschen Kartoffeln und ein paar Rüben noch. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Und wir haben im April oder März in der Landtagssitzung hatte die Linke einen Antrag gemacht, direkt zum Thema... Förderung von Biodiversität und Unterstützung von Imkerei und Bienenvölkern. Von daher, ich habe vorhin nochmal mit der Kollegin gesprochen. Also das war bei uns auch wichtig, aber da war der Schwerpunkt auch eher Richtung Landwirtschaft. Ne? Mhm.
Herr Kalmbach, wenn man sagt, die Biene, das Imkern ist sozusagen dieses Sinnbild für Biodiversität in Erfurt. Könnten Sie damit was anfangen mit dem Begriff Biodiversität? Also man sagt, also auch in der Stadt, im städtischen Raum braucht es irgendwie Grün, das muss eine gute Mischung sein. Können Sie sozusagen mit dem Begriff, mit dem Schlagwort was anfangen?
Ja, ich kann da schon was mit anfangen. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich für die CDU-Fraktion den ersten Antrag zu diesem Thema im Stadtrat eingebracht habe. Der ist, kann ich auch ganz offen zugeben, nicht ganz alleine auf meinem Mist gewachsen, sondern wir haben hier in Erfurt auch einen hervorragenden Wissenschaftler, der auf dem Gebiet tätig ist, der Professor Müller von der Fachhochschule Erfurt. Und der weltweit zu dem Thema unterwegs ist und eine entsprechende UNO-Konvention da auch mit vorbereitet hat. Und die Anregung von ihm haben wir seinerzeit aufgenommen. Ja, was hat es mit den Bienen zu tun? Für die Bienen ist ganz wichtig, dass für das gesamte Bienenjahr entsprechende Blütentracht zur Verfügung steht. Das ist das Entscheidende, dass eben da nicht Lücken im zeitlichen Ablauf, im Jahresablauf entstehen, wo die Bienen eben keine Tracht haben. Und von daher, das kann man eigentlich nur erreichen mit einer biologischen Vielfalt. Das ist in der Stadt, so absurd wie es erst auf den ersten Blick erscheint, durchaus ganz gut hinzukriegen, weil eben auf dem Land, wo landwirtschaftliche Nutzung ist, da oft eben Monokulturen vorhanden sind. Das ist einfach so. Das kann man auch den Bauern schlecht vorschreiben, was sie nun gerade anbauen.
Aber da nicken jetzt alle. Das überrascht mich, dass alle da der Auffassung hat, dass die Stadt wirklich diese Möglichkeit bietet. Das ist erstmal nicht selbstverständlich, oder?
Nee, ist nicht selbstverständlich. Aber das ist eine Erkenntnis in den letzten Jahren, dass der städtische Raum da schon allerhand Möglichkeiten bietet. Man muss es aber auch erkennen und dann eben entsprechend auch darauf achten in der Anpflanzung von Parks, von Grünanlagen, dass eben auch so eine Vielfalt, die sich dann über das ganze Jahr erstreckt in der Blütezeit, dann auch wirklich angeboten wird.
Damit sind sich erstmal alle einig, aber wir werden da sehen, wo wir da Unterschiede feststellen und wir werden auch noch ein bisschen über die Biene reden. Herr Pastuschka, das ist schon ein erstaunlicher Effekt, dass jetzt doch alle Fraktionen, die wir eingeladen haben, sagen, okay, der städtische Raum ist wichtig und
für die Biene.
Für die Biene und natürlich auch für die Menschen natürlich auch, die da rumschwirren.
Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie Willi zu Maya sagt, komm Maya, lass uns mal zur straßenbegleitenden Grünfläche fliegen. Ja,
genau. Das wird schön. Und wir hören jetzt was von Los Cerros und danach reden wir weiter mit Julia Flörige von der FDP, Ludger Kannengießer von den Grünen, Matthias Bärwolf von den Linken und Jörg Kallenbach von der CDU über Imkern, über die Biene und über Ökologie im Stadtraum. Wir sind auf die Biene gekommen und was hat das Imkern, die Bienen eigentlich mit Kommunalpolitik zu tun? Ich würde mal sagen, dass die Bewerber für den Stadtrat ja auch andere Sachen zu tun hätten, über wichtige Dinge zu reden. Aber wir haben ja festgestellt, Herr Pastuschka, dass die Biene, das Imkern doch wichtig ist, dass es was mit Biodiversität zu tun hat, mit Stadtentwicklung, mit Grünflächen. Da geht plötzlich für mich im Kopf ein Riesenuniversum auf. Geht's Ihnen ähnlich?
Ähnlich, aber auch auf jeden Fall auch diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich mit Imkerei beschäftigen, die sich mit urbanem Gardening beschäftigen, mit allen Sachen, die wirklich ökologisch auch in der Stadt eine Rolle spielen. Das ist ja auch ein Wahlkreis. Ne?
Das ist auch ein Wahlkreis und das ist, finde ich, auch hip geworden. Ist das nur eine Modeerscheinung? Ist es was man irgendwie jetzt macht? Ist Imkern angesagt? Eine, die das seit kurzem macht, ist Julia Flörige von der FDP, die in Stadtrat will. Frau Flörige, ist das jetzt so ein Hip-Ding, so eine Modeerscheinung und in einem Jahr ist das wieder vorbei? Ist das eine Welle oder wie ist Ihr Eindruck?
Im Prinzip sieht es so aus, wie es sich wirklich entwickeln wird, werden wir sehen. Das können Sie später auch den Frank Reichert fragen, den Vorsitzenden vom Thüringer Landesverband der Imkerei. Es ist zumindest in meiner Erfahrung so, wir waren letztes Jahr in Weimar gut 100 Jungimker im Kurs und dieses Jahr sind es, glaube ich, 250. Das zeigt schon den Trend, ist von daher auch gut, weil ansonsten die Imkerei veraltet ist in, ja, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland.
Ja, die Imker Probleme gehabt, ihre Völker überhaupt loszuwerden. Ne?
Und es ist ja auch nicht besonders leicht, mit der Imkerei rein körperlich gesehen. Ein voller Honigraum kann 10 bis 30 Kilogramm wiegen. Das muss man auch mal tragen und stemmen.
Und dann die Angst und überhaupt, das ist eigentlich auch ein Handwerk, man muss viel wissen darüber, ja. Das werden wir in der zweiten Stunde besprechen, dass man auch da im Grunde das Universum der Biene, des Imkers erstmal verstehen muss. Da geht es nicht nur um die Varroa-Milbe und wie ich irgendwie Honig schleudere, man muss natürlich auch verstehen, was in so einem Volk passiert, wie unwichtig die Männer sind zum Beispiel, also ist ja ein, muss man auch verstehen, und wie mit der Königin und dass man da auch töten muss, man was abdrücken und bezeichnen und machen, also das ist schon eine Wissenschaft für sich, oder?
Ja, und das erste Opfer, eine zerquetschte Arbeiterin, die man beim Honigraumaufsetzen erwischt hat, das tut schon weh. Da gewöhnt man sich nach einer Weile dran. Jetzt werden die Arbeiterinnen etwa 20 Tage alt, die Sommerbienen. So lang ist es dann eh nicht, immerhin etwas mehr als die Eintagsfliegen. Und dennoch, die Männer sind auch nicht ganz unnütz. Die dürfen halt mal begatten.
Verstehe.
Die Dame auf dem
Dann werden sie rausgeschmissen.
Ja, am Ende des Sommers gibt es die Drohnenschlacht. Ja. Dann kommt es einfach weg mit
den Unnützen. Ach, das Thema wollen wir jetzt gar nicht weiter. Also,
quält mir gar nicht. Nee, ich finde das sehr interessant, ja, hier so als einzige Frau in der Runde.
Das quält mir gar nicht. Das muss man jetzt mal abwürgen. Also, es ist wirklich mit diesen Drohnen. Aber ich nehme an, dass das Thema wieder hochkochen wird in der zweiten Stunde, fürchte ich mal. Wir müssen aber jetzt zu den politischen Forderungen kommen, die, sag mal, die der Verband stellt. 50% Blühflächen in der Stadt statt 100% Rasen. Herr Kangiese, wir haben es schon angesprochen mit dem Rasen. Lässt sich, also ich meine, wir wollen doch schöne Parks und Rasenflächen haben, Sie können da jetzt nicht alles überwuchern lassen. Ist das nicht eine Forderung, die schwierig ist?
Also aus meiner Sicht ist die nicht schwierig. Es ist halt die Frage, ist der Wille da, dass das umgesetzt wird? Der politische Wille war zumindest mal da, das hatte ich ja vorhin schon berichtet, dass da ein Antrag die Mehrheit bekommen hat, aber von Seiten des Garten- und Friedhofsamtes besteht der Wille momentan nicht. Also da ist es immer mal noch ziemlich schwierig. Mhm. Also aber es gibt ja nicht nur Parks, es gibt ja auch ganz viele kleine Grünflächen an den Flussläufen, an den Straßen und da kommt man relativ schnell auf 50%, wenn man eben auch hier und da mal eine Parkfläche mit dazu nimmt. Und das kann ja auch durchaus attraktiv sein, nicht nur für die Bienen, sondern auch für die Menschen.
Das heißt, das ist keine utopische Forderung mit diesen 50% Blühflächen, da würde nicht alles verwuchern und verwildern.
Nein, nach meiner Einschätzung würde es alles attraktiver werden, weil es gibt genug Kurzrasenflächen für Erholung, für Spaß und Sport in Parkanlagen und trotzdem in manchen Parkanlagen eben dann auch Blühflächen und die ganz vielen Rasenflächen, die es so gibt, die Menschen auch gar nicht nutzen, die können doch ruhig lang wachsen, die können blühen.
Wie ist es mit der Forderung Verbot von Grünland, Umbruch, Schaffung wertvollen Grünlands? Ist es in der Stadt tatsächlich zu machen, gerade wenn wir jetzt hier Wohnungsknappheit haben, es wird gebaut und so weiter. Ist das haltbar, so eine Forderung?
Die Stadt ist ja nicht nur die Kernstadt. Erfurt ist ja mehr eine ländliche Stadt. Also was wir an Ortsteilen, wird oft vergessen, ne? Was wir an Ortsteilen und landwirtschaftlicher Nutzfläche um die Kernstadt drumherum haben. Von daher ist Erfurt einerseits Großstadt mit Innenstadtbereich, aber letztlich auch im Umland eine sehr dörfliche, landwirtschaftlich, landschaftlich geprägte Region.
Herr Kallenbach, wird das oft vergessen, dass Erfurt nicht nur die schöne Mittelalter-Innenstadt ist, sondern die Ortsteile und der ländliche Raum auch dazugehört? Also auch jetzt vergessen, dass manchmal Stadträte, die, also wenn sie Entscheidungen treffen, dass so der Fokus sehr auch auf die touristisch orientierte Innenstadt liegt?
Das sind halt zwei Themen, die beide wichtig sind. Natürlich ist es existenziell geradezu, dass sich die Innenstadt weiterentwickelt, weiter positiv entwickelt. Aber die ländlichen Regionen müssen wir genauso im Blick haben. Wir sind die Großstadt in Deutschland mit der geringsten Einwohnerdichte. Und das kommt daher, weil eben vor 20 Jahren 20 ehemals selbstständige Gemeinden eingemeindet worden sind und dadurch also sehr große landwirtschaftlich genutzte Flächen mit dazugekommen sind und eben auch Grünflächen und Waldflächen und eben nicht in erster Linie bebaute Flächen, sondern eben in erster Linie grün, irgendwie grün genutzte Flächen.
Die geringste Einwohnerdichte?
Ja, das ist die geringste, mit deutlich, ganz deutlichen Abstand.
Ist das jetzt nur gut, Herr Pastuschka, oder schlecht? Eigentlich gut, oder? Weil wir haben einen Erholungsraum. Und
eigentlich gut, aber Sie sprechen von der Kernstadt und von den ländlichen Gebieten, aber es ist denn zum Beispiel, wir haben ja ein Containerprojekt mit Plattenbauten, wo immer viel mehr Grünflächen entstehen, wo wahrscheinlich dann die sozialökologische Aspekt auch eine Rolle spielen könnte.
In der Platte? Der sozialökologische Aspekt wäre für uns zum Beispiel, das haben wir auch im Wahlprogramm eingeführt, und zwar wollen wir zum Beispiel erreichen, dass in den Erfurter Kindertagesstätten zum Beispiel wieder mehr gekocht wird, ne? Also auch in eigenen Einrichtungen, und das eben mit Lebensmitteln aus regionalem Anbau. Und das zum Beispiel fördert eben auch die ländliche Struktur, das fördert regionale Wirtschaftskreisläufe und es fördert eben auch biologische Vielfalt. Und ich will mal sagen, ich war vor 2 Jahren im Ausland gewesen und in einem Land, da gab es auch ganz viele Plattenbauten. Und da war es aber so gewesen, dass nicht vor den Plattenbauten große Parkplätze und davor Grünflächen waren, sondern da gab es gar keine Parkplätze, sondern waren überall Gärten, wo Leute sich selber versorgt haben, wo sie sozusagen also richtig profimäßig sich in Kooperativen zusammengefunden haben. Und das war erstens eine Begegnungszone für Menschen, für Jung und Alt. Das hatte was ganz aktiv mit der Versorgung von Lebensmitteln zu tun. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Ökologie zu tun, denn die hatten alle kein Geld für Dünger und sowas. Das war also alles per se sehr bio. Und sowas zum Beispiel könnte man sich ja auch für Erfurt vorstellen. Zumal wir uns überlegen müssen, ob unsere Erdbeeren in den Kitas weiterhin aus China kommen müssen, wo dann die ganzen Kinder alle Durchfall kriegen, oder ob man das nicht vielleicht auch hier aus der Region stemmen können.
Ja, kann dieser Klopf drauf, das heißt, das ist jetzt wie im Stadtrat so ein bisschen, ne? Muss man mal erklären, man hört also die Außen, wir wollen die Bienen reinlassen, aber sie kommen noch nicht. Wir hören aber Flugzeuggeräusche und Menschen und so. Also wer sich über die Geräuschkulisse wundert, wir haben die Fenster auf, weil wir so viele Leute hier im Studio sind. Herr Gangieser, es geht um Spritzmittel und der Imkerverband fordert Verbot von Spritzmitteln für städtische Betriebe und Ämter. Ist das zu machen, Verbot von Spritzmitteln in Kleingartenanlagen? Da werden sich die Kleingärtner aber freuen, oder? Ist das machbar?
Das ist ein schwieriges Thema, aber aus meiner Sicht ist das machbar und ist auch völlig richtig und wichtig. Ich erinnere mich daran.
Was hat das mit Bienen zu tun nochmal?
Ja, natürlich, klar. Mit Bienen hat es zum Beispiel zu tun, dass Gifte wie Glyphosat, was in Roundup drin ist, oder vor ein paar Jahren gab es 3 Insektizide, die Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber die gehören zu der Gruppe der Neonicotinoiden. Die
klingt total, schon schlimm.
Ja, es ist so ähnlich, so nikotinähnlicher Giftstoff ist das. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal neu ansetzen,
macht aber nichts. Die Spritzmittel und das Verbot Kleingartenanlagen,
genau. War
das
Thema? Und da habe ich zum Beispiel eine Anfrage gemacht an den Oberbürgermeister, welche dieser Mittel werden in Erfurt eingesetzt. Und die erfreuliche Antwort war, dass von diesen 3 Mitteln keins eingesetzt wird, mit einer Ausnahme auf der EGA im Überwinterungsbereich in den Gewächshäusern bei 2 Pflanzenarten. Mhm. Und da sehen sie keine Alternative. Aber so im Großen und Ganzen war diese Antwort eher erfreulich. Aber im Kleingartenbereich habe ich auch nachgefragt, welche Möglichkeiten die Stadt da sieht. Und da haben die gesagt, ja, es gibt, es waren so, glaube ich, um die 30 bis 40 Mittel, die im Einzelhandel erhältlich sind. Und das hat die Stadt gar nicht im Griff, was da läuft. Aber ich finde, die Stadt hat eine Vorbildaufgabe. Und auf eigenen Flächen könnte sie über Pachtverträge auch durchsetzen, dass auf ihren Flächen solche Mittel nicht eingesetzt werden dürfen. Das wird im Einzelfall nicht immer kontrollierbar sein, aber es hätte eine symbolische durchaus große Bedeutung. Mhm. Oder vor ein paar Jahren hatten wir von den Grünen den Antrag, dass das Mittel Roundup vom Garten- und Friedhofsamt nicht mehr eingesetzt werden
soll. Was für Zeug?
Roundup, das ist ein glyphosathaltiges Mittel, was besonders Amphibien schädigt, aber auch Bienen. Und das war ein monatelanger Kampf und die Stadtverwaltung hat sich also mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und dass es jetzt nicht mehr eingesetzt wird, liegt an einer EU-Verordnung und die Stadt darf es momentan nicht einsetzen. Das war dann das Ergebnis. Also allein auf unseren Antrag hin hätten wir das nicht durchgekriegt. Also aber man sieht, die Stadt hat Potenziale, die Stadt hat Flächen. Das geht ja so weit, dass die Stadt auch sagen könnte, auf unseren Flächen darf keine Gentechnik eingesetzt werden. Oder wir wollen vorzugsweise Ökolandbau fördern und wo das nicht geht, schließen wir den Einsatz bestimmter Insektizide aus. Aber das ist ein Thema, wo es noch viele Widerstände gibt. Und wo ich glaube, da muss auch in der nächsten Legislatur noch mal ein neuer Anlauf genommen werden.
Frau Flörike, wie sieht es mit dem erleichterten Zugang zu Aufstellflächen aus? Haben denn die Imkerinnen und Imker genügend Flächen, wo sie hinstellen können? Denn das ist ja auch eine Forderung, dass das leichter gehen soll. Kommt man da in der Stadt, kann man da sein Völkchen, seinen Bienenwagen gut aufstellen? Oder ist die Suche schwierig?
Man braucht natürlich einen Platz, wo es stehen darf. Einerseits dürfen die Menschen dort natürlich auch nicht beeinträchtigt werden, also wenn sie einen Kaffee haben, wo es leckeren Bienenstich zum Beispiel gibt, also als lecker und süß klingt, werden die Bienen natürlich da erstmal hinfliegen oder so direkt neben einem anderen Garten. Also gibt es Abstände, die eingehalten werden müssen. Es gibt ansonsten schöne Stellen, wo man Bienen hinstellen könnte. Zum Beispiel am Ilversgehofener Platz, diese kleine Grünfläche. Es gibt da nur ein ganz anderes Problem für die Imker. Wenn es irgendwo steht, an einem öffentlichen, nicht abgeschlossenen Platz, ist auch schwupps mal ein ganzes Bienenvolk geklaut.
Nee, doch. Bienenvölker werden geklaut?
Ja, leider.
Passiv. Was machen die Diebe dann damit? Das sind dann Bären?
Nein, das müssen andere Profis sein. Ja. Ein Bienenvolk momentan mit Honig drauf, das sind 300, 400 Euro, alles zusammen mit Beute und Volk.
Also Beute ist das
ist der Kasten,
der wo Kasten, sie drin, wo drin hängt, genau. Und wo die dann fleißig sammeln, eigentlich für den Winter, und wir geben ihnen dann den Zucker und klauen uns die, das ist eigentlich gemein, oder? Also Imker sind eigentlich gemein, weil die ja den Bienen den Wintervorrat wegnehmen.
Es gibt mehr oder weniger gemeine Imker. Mhm. Manche machen einfach nur Zuckerwasser rein, andere mischen mit ihrem eigenen Honig oder lassen die komplett auf dem eigenen Honig.
Die sind nur halb gemein.
Genau, die sind nur so ein bisschen gemein, nehmen das, was über ist. Deswegen ist zum Beispiel auch Bio-Honig deutlich teurer, weil wir da nicht so eine große Menge bekommen.
Aha, da wird dann richtiger Honig, also das eigene noch beigemischt, damit es auch ein bisschen besser schmeckt.
Ja, oder komplett oft wird den Bienen ihr eigener Honig gelassen und dementsprechend kann man nicht so viel ernten.
Ah, man kann nicht so viel, nimmt das so viel weg, dass sie noch für den Winter kommen?
Genau.
Aha, das ist dann ökologisches Imkern.
Ja, dann wir können den Bienen zwar sagen, flieg mal bitte nicht da drüben hin, da sind nämlich Insektizide gespritzt, können wir denen sagen, aber wenn das da lecker aussieht.
Die hören nicht.
Ja, die machen ihr eigenes Ding. Das ist so die Sache. Nochmal zurück zu den städtischen Flächen. Wir haben, soweit ich weiß, über 17.000 Hektar Pachtfläche für landwirtschaftliche Nutzung, die der Stadt gehören. Da wäre nämlich genau die Frage, was kann man machen in den Pachtverträgen, die bestehen oder die mal wieder neu abgeschlossen werden mit den Sachen, was darf dort aufgebracht werden, was darf dort auch angebaut werden. Wenn jetzt ein Bauer zum Beispiel Mais anbauen möchte, nicht als Futtermais, sondern für die Biogasanlagen, da gibt es auch andere Alternativen, nämlich Blühpflanzen, die genauso gut verfeuert werden können und die Bienen auch nutzen und anfliegen können.
Ich muss diese Information erstmal verarbeiten. Erstmal schlucken. Wir hören eine Musik und dann reden wir weiter mit Julia Flörige von der FDP, Ludger Kanngießer von den Grünen, Matthias Bärwolf von den Linken und Jörg Kallenbach von der CDU über das Imkern, über Stadtökologie und über lebenswerten Stadtraum. Und vielleicht hat das ja auch irgendwas mit der BUGA zu tun. Kennen Sie die Abkürzung BUGA?
Bundesgartenschau.
Und dann 2021. Ist noch lange hin, aber was das vielleicht mit Ökologie zu tun hat und auch mit Bienen, werden wir besprechen nach einer kurzen Musik von Los Ecos. Ursprünglich wollten wir rausgehen, um auch die Bienen zu erleben und eine Live-Übertragung vom Fischmarkt machen, aber die Stadtverwaltung, die arbeitet gewissenhaft, ordentlich und genau, und wenn man nicht rechtzeitig einen Antrag stellt, dann
kriegt man die Genehmigung zu spät.
Zu spät, ja, und wir haben sie zu spät bekommen und deswegen sind wir hier im Studio. Es ist aber auch kuschelig und ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so viele Menschen im Studio und dann kommen noch Leute dazu, Fotografen, es ist wie im Bienenstock.
Das ist doch auch schön, die Biene ist nicht allein.
Die ist überhaupt nicht allein und einer, der dazugestoßen ist, ist Urs Warwick von der SPD. Schönen guten Tag, Herr Warwick.
Schönen guten Tag.
Ja. Guten Morgen. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, jetzt mitten im Wahlkampf werden Sie eingeladen zum Thema Bienen? Waren Sie sicher, dass Sie kommen?
Ich bin überzeugt worden, dass ich kommen soll.
So, Sie sind praktisch halb freiwillig hier.
Nein, es ist schon richtig, dass ich gekommen bin und ich bin ja auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und da gehört das sicherlich mit dazu, auch die Bienen. Allerdings gebe ich zu, ich bin kein Bienenexperte.
Da müssen Sie auch nicht sein, bin ich ja auch nicht. Sind wir, außer Frau Flörige vielleicht, die also junge Imkerin ist, reden wir hier nicht nur über die Biene, sondern über Biodiversität und über ökologischen Lebensraum. Und wir haben angekündigt, dass wir über die BUGA reden. Jetzt könnte man sagen, was hat die BUGA mit Imkerei zu tun und welche Chance bietet auch vielleicht die BUGA für die Imker? Da frage ich mal Frau Flörige, sind Sie da hoffnungsvoll, was die BUGA betrifft, dass das irgendwie auch den Bienen, den Imkern gut tun könnte?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wieso
kann
das?
Ich da sagen. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem BUGA-Konzept nicht besonders beschäftigt. Ich kenne es allerdings von diesen schönen Zuchtpflanzen, dass die ja nicht unbedingt so viel Staub produzieren sollen. Also Sonnenblumen, die man für zu Hause dann auch verschenken kann, die so als Schnittsonnenblumen gibt, die haben einfach keinen Blütenpollen mehr. Da gibt es nichts zu futtern für die Biene.
Weil die so gezüchtet sind oder
noch? Ja, genau. Dann gibt es das die Sache mit den Rosen oder anderen schönen Blumen auch. Wie offen ist die Blüte? Ist sie gefüllt? Ist sie geschlossen? Die müssen halt auch so sein, dass die Insekten, die Wildbienen, die Honigbienen, die Hummeln auch ran können. Und die haben halt unterschiedliche Größe, unterschiedlich lange Rüssel, um dran zu kommen.
Nichts gegen Rosen. Herr Warwick, Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, wir haben also über die Biene gesprochen, über Biodiversität, über ökologischen Lebensraum, dass die Städte und gerade Erfurt habe ich gelernt, also ist eine Flächenstadt, wo es auch viel Grün gibt. Welche Chancen sehen Sie für die BUGA 2021 mal unabhängig von der Biene, für die es vielleicht auch gut wäre? Ist das das tatsächlich eine Chance für Erfurt oder machen wir die Buga tatsächlich nur für Touristen für das halbe Jahr, damit es ein bisschen schön ist?
Wenn wir das vom Ansatz her machen wollten, wäre es schon vollkommen falsch. Es ist eine Riesenchance für Erfurt und es ist auch eine Chance für die Bienen, interessanterweise. Denn das sind ja zwei Konzepte in einem. Das eine Konzept ist, dass wir entsprechenden Buga-Vorgaben auf der EGA, auf dem Petersberg und teilweise auch im Nordpark Flächen gestalten müssen. Dazu muss man wissen, Träger der Buga sind die Gesellschaften für Gartenbau, für Baumzucht und für Landschaftsgestaltung. Das sind nicht unbedingt die Bienenzüchter. Deren Vorgaben müssen wir erfüllen. Das Zweite ist allerdings, und das ist genauso wichtig, dass es für die Stadt infrastrukturell vorwärts geht, und zwar nachhaltig. Und nachhaltig vor allen Dingen auch im Rahmen des Gera-Bogens bis Kiliani-Park. Und diese Gestaltung sollte und kann und muss eigentlich auch so erfolgen, dass quasi als Nebeneffekt auch für Bienen was übrig bleibt.
Mhm. Der ein Experte oder ein Freund der Bundesgartenschau, Dr. Rüdiger Kirsten, auch Experte, der sagt, also es dürfen nicht nur Blümchen, Bäume und neue Parks sein. Wir brauchen einen Joker. Wir machen die Buga nicht nur für Touristen. Also das, was Sie sagen, es ist für eine nachhaltige Stadtentwicklung wichtig, für den Lebensraum, dass Erfurt noch attraktiver wird. Er redet von einem Joker, was ganz Besonderem, was sozusagen ein Anziehungspunkt ist und was auch so ein Mehrwert und auch eine Verbesserung für die Erfurterinnen und Erfurter bringt. Was könnte das aus Ihrer Sicht sein?
Also einen Joker haben wir schon im Ärmel, und zwar ist es das Dana-Kill-Haus auf der Eger oben. Dieses Klimazonenhaus ist natürlich nicht bienenfreundlich, sage ich ganz ehrlich, denn die eine Seite davon, das wird Wüste, Steppe sein. Da gibt es, soviel ich weiß, zwar auch Erdbienen, aber das sind keine Honigbienen. Und das andere ist das Tropenhaus, was aufgewertet wird. Dort gibt es auch Bienen, aber das sind wieder andere Bienen. Insofern ist das für die Erfurter Bienen nicht unbedingt die Final Destination, sondern mehr für die Besucher. Aber das ist etwas, was es in Deutschland bisher nicht gibt. Das, was Dr. Kirsten meint und was andere auch noch meinen, dass wir irgend so einen architektonischen Hingucker brauchen, der wird ja verortet Richtung Petersberg.
Die Türme oder eine Seilbahn.
Ja, und da sage ich immer, ein bisschen Nachhaltigkeit sollte auch dabei sein bei allen Überlegungen. Es sollte sicherlich so sein, dass wir auf den Petersberg vernünftig hochkommen, auch für Menschen, die älter sind, die eine gewisse Behinderung haben. Aber ob wir da wirklich so einen Skywalk machen müssen für einen Haufen Geld, der dann hinterher nicht genutzt wird, der muss ja auch unterhalten werden. Mhm. Insofern, das Stichwort Nachhaltigkeit steht bei der Buga im Konzept ganz groß mit drin, sollte man bei diesen Überlegungen immer mit im Auge haben.
Herr Kallenbach, wie sieht es aus mit dem Joker? Irgendwas Großes, was die Leute anzieht, architektonisch auf dem Petersberg? Sind Sie auch der Meinung von Dr. Rüdiger Kirsten, dass es einen Joker braucht, was Besonderes für die Buga? Oder ist Erfurt schon besonders, dass es den nicht braucht, den Joker?
Aber wir sind ganz stolz auf Erfurt, aber ein zusätzlicher Joker wäre sicherlich nicht schlecht, nur sind hier noch Ideen gefragt, welcher Joker das sein könnte. Er muss nämlich auch noch bezahlbar sein und er muss auch hinterher noch nutzbar sein. Also das wäre die Anforderung. Nice to have, wenn wir den hätten schon, wir suchen noch.
Also das könnten die Türme sein, da Paulskirche, es könnte eine Seilbahn sein. Gibt es noch andere Ideen, weil da schwirrt ja einiges rum. Kann man das ernst nehmen? Sollte man das ernst nehmen? Oder
ja klar, soll man alles überprüfen und gucken, inwieweit es realisierbar ist. Das wäre schon toll. Und wenn also diese wirklich alte und bedeutende romanische Kirche auf dem Petersberg, die Peterskirche, die Türme in dem Zusammenhang wieder bekäme, dann wäre das eine fantastische Sache. Das könnte etwas sein, aber das ist ja nicht automatisch Buga. Aber man braucht ja auch Termine, auf die man hinarbeiten kann. Und da könnte das was sein. Ich will nur sagen, die Buga ist nicht automatisch, um den Bogen nochmal zu schlagen, eine Chance für die Bienen. Da muss man dann auch speziell auf diesen Aspekt hinarbeiten und ihnen entsprechenden Lebensraum auch anbieten. Das ist nicht von vornherein so gewährleistet. Also das müsste wirklich ein Aspekt in dem Konzept speziell werden.
Wir verlassen jetzt mal die Biene, Herr Pastuschka, wenn Sie erlauben, und machen noch die letzte Viertelstunde. Es juckt mir nämlich in den Fingern. Also die Biene ist ja auch so ein Sinnbild, ne? Das ist ja so, wie soll ich sagen, so ein Bienenvolk, und das ist ja auch Gesellschaft. Ja. Irgendwie. Das ist ja, da wird ja auch regiert, dann gibt es eine Königin und naja. Und
genau, da wäre auch meine Frage nochmal zur Buga, zum Buga-Konzept. Wäre es nicht ein Highlight eigentlich auch der Stadt Erfurt, die Buga eben nicht nur in einem zentralen Märchenland sich zu schaffen, sondern eben auch outzusourcen in Satelliten und dadurch auch das Geld nachhaltig zu nutzen? Herr Berwolf, Sie nicken?
Ja, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen mit der Kita-Versorgung. Die Regenbogenschule zum Beispiel in Ilversgehofen versucht ja eine Kooperation mit dem Transition Town Garten auf die Reihe zu bekommen, sodass die eben ihre Lebensmittel, die in der Kita und in der Schule verkocht werden, dass die eben aus dem Transition Town Garten bereitgestellt werden sollen. Warum soll sowas nicht am Wiesenhügel, am Roten Berg oder anderswo stattfinden? Dann hätte man tatsächlich auch eine Buga für Erfurt. Das könnten solche Projekte sein, wo auch die Erfurterinnen und Erfurter selber was von haben, womit man auch zum Beispiel Eltern gut mit einbeziehen kann, wo man die Nachbarschaften auch wieder beleben kann. Wir wollen ja, dass die Wohnquartiere der Wiesenhügel zum Beispiel eben nicht nur so eine Schlafstadt sind, sondern eben, dass da auch ein bisschen Leben in der Bude ist. Und zum Beispiel am Berliner Platz gibt es ja seit einigen Jahren diesen Garten der Begegnung und das wird ganz gut angenommen. So, und das könnte doch durchaus ein Projekt sein, wo wir sagen, okay, wir setzen ja als Stadt einen Entwicklungspunkt auch in den Wohngebieten und verknüpfen das eben mit nachhaltigen ökologischen Angeboten und auch mit der Möglichkeit, dass sich Menschen dort begegnen können.
Mhm. Herr Kahn, die Fokussierung der Buga ist ja derzeit auf Gera, Aue, Eger und Petersberg, Nordpark und so weiter. Reicht Ihnen das? Da ist ja eine Menge zu tun, das könnte ja schön werden. Oder sind Sie auch der Auffassung, dass man da auch ein bisschen in die Breite geht, in die Ortsteile? Oder ist das zu viel des Guten?
Ja, es gibt ja jetzt schon ein erstes Konzept und es gibt schon eine Festlegung, welche Gebiete das sind. Ich würde unabhängig von dem Konzept sagen, ähnlich wie Herr Berwolf, dass man sagt, es ist wichtig, in die Ortsteile zu gehen, in die Innenstadt zu gehen. Und mein Traum ist eigentlich, dass es sich bis zur Buga etabliert hat, dass es normal ist, dass es urbane Gärtnerinitiativen gibt, die zusammen Pflanzen ernten, wo Gemeinschaft wächst, wo Nachbarschaftshilfe einfach Normalität ist. Und das kann eine Fläche auf dem Petersberg sein. Da würde ich mich unheimlich freuen, wenn es gelingt, so einen urbanen Garten dort mit zu integrieren in die offizielle Buga hinein. Dort können auch Bienenvölker stehen. Das kann, was weiß ich, im Stadtpark sein, aber auch auf dem Roten Berg oder auf dem Wiesenhügel. Einfach nachbarschaftliche Gärten.
Urbane Gärtnerinitiativen, Frau Flörige, können Sie damit was anfangen? Das klingt ja also nicht nur, dass man sich irgendwie seine Gemüse anbaut, das hat ja auch einen Bildungsaspekt und für die Kinder vielleicht auch schön. Wie klingt das für Sie?
Ich kann damit sehr viel anfangen, weil es einfach auch mein Thema ist, diese Nachhaltigkeit und wie man die auch in Städten umsetzen kann. Also es kann sein, dass halt auch in diesen ganz kleinen Streifen vor den Häuschen oder im Balkonkasten das eigene Salat angebaut wird. Und wenn die Stadt das okay findet und nicht verbietet, dass man bei einem Baum, der am Straßenrand steht, eine Kleinigkeit anpflanzt, dann wäre das diese Sachen oder halt wirklich Flächen zur Verfügung stellt. Ansonsten mit dem Buga-Konzept und wie kann man es für die Stadt auch noch umsetzen, nachhaltig, könnte ich mir vorstellen, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht, Grünstreifen umwandelt in Blühstreifen. Da gibt es ja auch verschiedene Höhen, die man nehmen kann in den Samenmischungen. Verkehr darf natürlich in der Sicht nicht beeinträchtigt werden. Oder dass wir schauen, vielleicht kann man einen Wettbewerb machen. Welcher Stadtteil hat die schönsten Balkonkästen und kleinen Wiesen anstatt grünen Rasen, den man sowieso nicht betreten darf? Was braucht man mit solchen Grünflächen? Ja, dass halt die Bevölkerung einfach motiviert wird, mitzumachen. Also durch Motivation und nicht durch Verbote und Gebote. Mhm. Und damit haben wir auch einen besseren Umweltaspekt im Bereich Luft als mit einer Umweltzone.
Verbote und Gebote sind natürlich in der Stadt Alltag, sonst gäbe es auch wahrscheinlich kein Zusammenleben. Und da gibt es ja noch die Selbstverpflichtung. Sie als Stadträte, also nicht alle, Frau Flörige jetzt nicht, haben ja beschlossen, wenn ich das richtig verstehe, den CO2-Ausstoß bis 2020 um die Hälfte, also zu halbieren. Herr Warwick, habe ich das richtig in Erinnerung? Ist das so?
CO2-Ausstoß? Ja, das haben wir beschlossen, ganz mutig. Und es gibt dann inzwischen auch das entsprechende Konzept seitens der Stadtwerke, die sich ganz intensiv um die Nutzung von Solar- und Windenergie nutzen, kümmern zur Nutzung von Erzeugung von Strom. Und die Stadt sollte entsprechend Geld einstellen zum Einsparen von Wärmeenergie zur Dämmung der Gebäude. Das ist das, was die Stadt leisten kann. Natürlich die Frage, wie viel Geld hat die Stadt?
ob wir das schaffen.
Ist das nur eine Geldfrage? Oder?
Das ist, es gibt eine schöne Aussage von Professor Strom von 1996, der sagte, wir können innerhalb von 5 Jahren die Stromerzeugung total umstellen auf alternative Energien. Das ist nur eine Frage des Geldes. Natürlich wird der Strom dann teurer und man muss entsprechend investieren. Also technisch ist das alles machbar. Mhm. Das ist eine Frage des Willens und des Geldes. Und was die Dämmung anbetrifft, gibt es jetzt die neue Energieeinsparverordnung für Neubauten. Das wird demnächst auch zutreffen für Altbauten. Also da ist einiges im Fluss. Ob das insgesamt reicht, eine ganz wichtige Frage ist noch der Verkehr. Das heißt, wie gehen wir mit dem Verkehr in Erfurt um, der ungefähr 1/3 des CO2-Ausstoßes für Erfurt ja produziert? Inwieweit gelingt es uns, die Leute, die Bevölkerung, dazu zu motivieren, auf ÖPNV umzusteigen?
Jetzt kommen wir am Schluss der Diskussion, der Runde, kommen wir in die heiße Diskussion. Jetzt wird es eigentlich spannend, das könnten wir weitermachen, sind aber fast am Ende. Aber Herr Gangiese hat sich gemeldet, Verkehr ist natürlich ein wichtiges Thema, also nicht nur für die Grünen. Das ist ja im Moment das Wahlkampfthema schlechthin, Begegnungszone, Verkehrsberuhigungskonzept und so weiter. Da haben Sie sich sofort gemeldet. Also Verkehr, CO2-Begrenzung, hängt miteinander zusammen?
Ja, natürlich hängt das miteinander zusammen. Ich habe mich aber gemeldet, um eine kleine Sache zu korrigieren. Also das Klimaschutzkonzept der Stadt Erfurt sagt, bis 2020 wollen wir 30% CO2 einsparen gegenüber 2008. Also nicht die Hälfte, sondern 30% und dann pro Dekade weiter 30%, sodass wir 2050 gegenüber 2008 80% eingespart haben. Das nur so zur
also Vision, die 50% was Einsparung hat, ist bis 2000.
Müsste man jetzt mal durchrechnen, das ist ein bisschen später dann halt. Ein bisschen später, ne? Und dann ist es halt auch nicht die Sache der Stadt, das Geld einzustellen, sondern die Sache des Stadtrates. Und das ist immer eine schwierige Sache. Also obwohl wir Grünen uns da sehr engagiert haben, ist es auch nicht gelungen, so viel Geld einzustellen, wie der aktuelle Maßnahmeplan vorsieht. Das ist also immer auch ein politischer Kampf und ich glaube, das ist einfach wichtig.
Herr Kallenbach, haben sich da die Stadträte zu viel vorgenommen bei diesem Klimaschutzkonzept, was die Einsparung betrifft? Lässt sich das machen oder sind das eher hehre Ziele?
Na, das ist beides. Das sind hehre Ziele, aber sie müssen eben auch wirklich systematisch weiter verfolgt werden und umgesetzt werden. Also ich halte es schon für existenziell, dass man sich auch in der Kommune dem Klimaschutz wirklich zuwendet und auch immer weiter verfolgt. Auf kommunaler Ebene kann man da am meisten bewirken als auf den anderen Ebenen. Von daher ist das schon wichtig, dass man uns diesem Thema stellt. Ich will den Katalog der Möglichkeiten noch erweitern. Unseres Erachtens sollte die Fernwärme verstärkt genutzt werden in Erfurt. Ja, wenn man damit eben Gas und Öl ablöst, dann kann man effizienter und CO2-ärmer die Gebäude beheizen. Man muss natürlich viel tun für Dämmen, man kann aber auch verstärkt, das ist ein Thema, was in Erfurt kaum beackert wird, Solarthermie nutzen, also eben die Wärmeerzeugung durch die Sonne. Zu Photovoltaik haben wir ein Konzept gerade beschlossen, da ist auch nicht allzu viel passiert in letzter Zeit, obwohl wir da schon sehr weitreichende Ziele uns im Klimaschutzkonzept vorgenommen haben. Und im Verkehr, das ist schon genannt worden, es gehört aber da auch immer ein Strauß von Maßnahmen dazu. Das ist der Radverkehr, der gefördert werden müsste, verstärkt. Fußgänger verbrauchen sozusagen kein CO2, ÖPNV. Und eben beim Individualverkehr ist natürlich auch Elektromobilität mit im Blick zu nehmen. Sonst kann man nämlich allzu viel nicht machen auf dem Gebiet. Also das ist auch ein Punkt, der verstärkt in Erfurt verfolgt werden sollte.
Jetzt ist Herr Kallenbach warm gelaufen und das war eigentlich schon die Schlussrunde, die wir jetzt damit eingeläutet haben. Herr Kallenbach hat also ein Schlussplädoyer für seine Partei, für die CDU gehalten, für sich auch persönlich. Wir machen weiter mit Julia Flüricke von der FDP. Sie wollen in den Stadtrat. Ja. Können Sie einen ähnlichen Katalog an Erwartungen, Forderungen aufzählen oder wofür würden Sie sich einsetzen, wenn Sie im Stadtrat sind in dem Bereich?
Also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, uns zum Beispiel für ein Kurzstreckenticket einzusetzen im ÖPNV in Erfurt.
So dieses 1-Euro-Ding.
Ja, das ist ein Vorschlag, mit dem man in die Diskussion gehen kann, wenn man jetzt mal 3-4 Stationen fahren möchte und nicht einfach hin und zurück darf man ja sowieso nicht. Dass man also in dem Fall in unserer schönen Altstadt auch den ÖPNV nutzen kann. Nicht jeder kann mit dem Fahrrad unterwegs sein. Das ist die Sache, wo könnte man auch parken. Also dass das dort auch attraktiver wird, nutzbarer, also für jeden Menschen umsetzbar. Die andere Sache ist, das, was an Mobilität da ist, auch besser zu nutzen, zu teilen. Carsharing im Bereich der Stadtverwaltung und ansonsten Bewusstsein wechseln. Was kann jeder Einzelne tun? Das wäre für mich ein großes Thema.
Sagt Julia Flöricke, die für die FDP im Stadtrat sitzen will. Herr Kanngießer von den Grünen, können Sie nochmal zusammenfassen? Sie haben eine Menge zu dem Thema gesagt, wofür sich die Grünen einsetzen. Es ist ja, Ihr Kernbereich ist ja, wie man jetzt schon hört, von anderen Parteien wird sozusagen aufgesogen. Was wollen Sie da anders machen oder besser machen?
Also vieles ist ja jetzt gesagt worden, das will ich nicht wiederholen. Was mir aber noch wichtig ist, auch das Thema Wildbienen mit in Blick zu nehmen. Und es gibt wirklich Areale in der Stadt Erfurt, wo Wildbienenpopulationen sind. Und bei bestehenden Bauplänen oder bei zu erarbeitenden Bauplänen ist es meiner Fraktion ein großes Anliegen, diese Areale zu integrieren. Oft habe ich den Eindruck, Plan heißt, es wird planiert und dann wird neu gestaltet. Ich habe eher einen integrativen Ansatz, dass man einfach versucht, das zu erhalten und die neue Architektur irgendwie mit einzufügen. Und das kann manchmal, glaube ich, auch ganz, ganz ansprechend sein und letztlich auch die Wohnqualität steigern, sodass für die Biodiversität was rüberkommt und für die Menschen auch. Das ist der eine Aspekt. Und was ich noch ergänzen will, ist, übrigens haben wir Grüne, also die Grüne Fraktion, eine Patenschaft zu einem Bienenvolk auf der Eger. Und auch das wollen wir natürlich weiter pflegen.
Ja, den Bogen zu den Bienen. Herr Bärwolf von den Linken, Matthias Bärwolf, wofür setzen Sie sich persönlich ein, wenn Sie wieder im Stadtrat sitzen für die Linken?
Na, ich denke, wenn wir das Klimakonzept ernst nehmen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Verkehrswende. Dafür wollen wir streiten. Dafür haben wir den Vorschlag gemacht eines fahrscheinfreien Nahverkehrs. Kann man diskutieren. Der Verkehr ist einer der größten Energieverbraucher und Luftverschmutzer. Wenn wir da wirklich ran wollen, dann müssen wir da eben auch sozial gangbare Alternativen schaffen. Und das könnte aus unserer Sicht eben der Nahverkehr sein, der fahrscheinfreie. Ansonsten geht es natürlich darum, das hatte ich vorhin schon gesagt, beispielsweise die Versorgung der Kitas wieder aus regionalen Lebensmitteln zu stärken. Ich glaube, das kann ein ganz gutes Projekt sein, um eben Biodiversität zu fördern, aber auch das Leben in den Wohngebieten wieder etwas attraktiver zu machen.
Sagt Matthias Bärwolf von den Linken und der zu spät gekommene hat das letzte Wort, Urs Warwick von der SPD. Wofür setzen Sie sich ein, wenn Sie wieder im Stadtrat sitzen?
Dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent und ruhig weitergehen, also keine Revolution, sondern Weiterentwicklung des Grünanteils in Erfurt. Was mir sehr am Herzen liegt, ist eine stärkere Vernetzung mit dem Umland. Das heißt, dass wir nicht nur unseren Blick auf Erfurt und diese administrativen Grenzen legen, sondern darüber hinaus sehen, wie geht es mit Sömmerda, mit Arnstadt, mit Gotha, wie können wir uns dort vernetzen. Dort gibt es Bereiche, da sollten wir uns durchaus über Grünzüge unterhalten, über Verkehr unterhalten. Wie können wir verhindern, dass die Bürger aus Sömmerda, die in Erfurt arbeiten, alle mit dem Pkw kommen? Wie können wir die ökologisch günstiger nach Erfurt reinbekommen. Das ist für mich ein Themenfeld, was die nächsten 5 Jahre ansteht.
Und da höre ich oder sehe ich, ich sehe nicken und genickt haben einige, unter anderem Julia Flöricke von der FDP, Lukas Kanngießer von den Grünen, Matthias Bärwolf von den Linken, Jörg Kallenbach von der CDU und Urs Warwick von der SPD. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft für die letzten Züge des Wahlkampfs. Am 26. Mai werden wir dann mehr wissen, dann wird da in Erfurt ausgezählt. Am 25. kann man erstmal wählen gehen oder jetzt schon Briefwahl. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen spannenden Wahlkampf. Tschüss.
Auf Wiederhören.